Am 23. Mai 1992 bereitete Giovanni Brusca, ein Mitglied des Corleonesi-Clans, die Sprengladung vor. Er stand auf einem kleinen Hügel neben der Autobahn A29 nahe Capaci mit dem Fernzünder in der Hand, bereit für die kommende Gruppe an Fahrzeugen. Wochenlang hatten Bruscas Männer Testfahrten unternommen, sogar eine Betonstruktur in einer experimentellen Explosion zerstört, um die Sprengkraft zu prüfen. Falcone befand sich auf seinem wöchentlichen Heimweg vom Flughafen Palermo. Er steuerte seinen gepanzerten Fiat Croma selbst. Seine Frau, Francesca Morvillo, saß daneben, dicht gefolgt von zwei Polizeifahrzeugen. Als der Konvoi über die Autobahn rollte, drückte Brusca ab. Eine gewaltige Sprengladung, versteckt in einem Durchlass unter der Fahrbahn, detonierte. Die Erschütterung war so immens, dass lokale Erdbebenmonitore sie registrierten. Das erste Polizeifahrzeug katapultierte es in einen Olivenhain. Die Wucht der Explosion ließ Falcones Wagen unkontrolliert gegen die Betonreste der aufgerissenen Fahrbahn prallen. Giovanni Falcone und Francesca Morvillo erlagen ihren schweren Verletzungen, ebenso die Polizeibeamten Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro und Vito Schifani. Wenige Tage später versammelten sich tausende Menschen in der Kirche San Domenico in Palermo für die Beisetzungen. Die Trauerfeierlichkeiten übertrugen nationale Fernsehsender live. Das italienische Parlament rief einen nationalen Trauertag aus. Alle regulären Fernsehprogramme wurden landesweit unterbrochen. Das Land verharrte in schockierter Stille. Palermo, die historische Hauptstadt Siziliens, schmiegte sich seit Jahrhunderten an das Mittelmeer. Eine Stadt, reich an Handel, Kultur und einer tief verwurzelten Geschichte. Doch unter der Oberfläche ihres barocken Glanzes brodelte die organisierte Kriminalität. Die Straßen, die Geschichten von Phöniziern und Arabern flüsterten, beherbergten auch die stillen Machtstrukturen der Cosa Nostra. Die Cosa Nostra ist ein Mafia-Clan, der unsichtbar, doch allgegenwärtig das Leben in der Stadt prägte. Das Klima der 1950er bis 1980er Jahre formte die Stadt auf brutale Weise neu. Der sogenannte Sack von Palermo ließ historische Gebäude weichen, oft unter dem ohrenbetäubenden Lärm von Abrissbirnen und dem ständigen Dröhnen von Baustellen. Eine Welle spekulativer Bauten überrollte die Stadt, ein greifbares Zeichen für den Einfluss der Mafia auf die legale Wirtschaft. Ganze Viertel veränderten ihr Gesicht. Die Cosa Nostra herrschte in dieser Zeit mit eiserner Faust. Sie war nicht nur die mächtigste kriminelle Gruppe Palermos, sondern durchdrang das soziale und wirtschaftliche Gefüge. Besonders in Gebieten wie Passo Rigano zeigte sich, wie tief ihr Einfluss auf scheinbar legale Unternehmen reichte. In dieser von Konflikt und Armut gezeichneten Nachkriegszeit wuchs auch Salvatore Rina auf. Im September 1943, als die Kriegsfolgen noch allgegenwärtig waren, fand sein Vater eine amerikanische Bombe. Er starb bei dem verzweifelten Versuch, sie zu öffnen, um das begehrte Metall zu verkaufen, ein Opfer der Nachkriegswirren, das Rinas Welt nachhaltig prägte. Giovanni Falcone, geboren 1939, wuchs in einem gänzlich anderen Umfeld auf. Seine Familie gehörte dem Bürgertum an, ihr Zuhause lag in der Via Castro Filippo, im Viertel La Calza, einer Gegend, die den Krieg zwar spürte, aber eine andere Art von Stabilität bot. Arturo Falcone, sein Vater, war Direktor eines chemischen Labors. Luisa Bentivegna, seine Mutter, führte den Haushalt. Sie legten ihren Kindern die Werte harter Arbeit, Tapferkeit und Patriotismus nahe, forderten das Maximum von ihnen und formten ihren Charakter. In den Gassen von La Calza trafen sich die Wege von Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Als Kinder jagten sie gemeinsam einen Fußball über die Piazza Maggiore, verbrachten ihre unbeschwerte Kindheit in einem Viertel, in dem die Mafia eine präsente, aber oft schweigende Kraft war. Doch viele ihrer damaligen Freunde wuchsen in diesem Umfeld auf. Sie wurden später selbst Mafiosi, eine traurige Realität, die das Schicksal der beiden Jungen in ein besonderes Licht rückte. Giovanni Falcone besuchte ein klassisches Gymnasium. Es war ein Weg, den sein Vater für ihn wählte, nachdem er eine Marinekarriere für den eigenwilligen Jungen ablehnte. Danach folgte das Jurastudium an der Universität Palermo, das er 1961 abschloss. 1964 ernannte man ihn zum Richter. Nach Stationen als Bezirksmagistrat und am Konkursgericht spezialisierte er sich schließlich auf das Strafrecht. Paolo Borsellino, sein Freund aus Kindertagen, studierte ebenfalls Rechtswissenschaften in Palermo. Seine Familie besaß eine Apotheke in La Calza, ein fester Bezugspunkt im Viertel. Während Borsellino politisch eher konservative Ansichten vertrat, galt Falcone als liberaler und weniger parteipolitisch gebunden. Trotzdem hielt ihre unterschiedliche politische Ausrichtung der tiefen Freundschaft keinen Abbruch. Gemeinsam teilten sie das übergeordnete Ziel, die Mafia zu bekämpfen. In der angespannten Atmosphäre, in der die Macht der Mafia anwuchs und das Leben von Staatsanwälten und Polizisten an einem seidenen Faden hing, begann Giovanni Falcone Anfang 1980 mit seiner Arbeit. Er saß in seinem spärlich ausgestatteten Büro im Justizpalast von Palermo, die Aktentürme ragten wie stumme Zeugen um ihn auf. Mit einer damals innovativen Ermittlungstechnik beschlagnahmte er Bankunterlagen, um der Geldspur des Heroinhandels zu folgen. Ohne Computer, nur mit Stift und Papier, notierte er persönlich jede Transaktion, die auf den unzähligen Ausdrucken aus den Banken der gesamten Provinz Palermo gelistet war. Jede Zahl, jede Überweisung, jedes verdächtige Muster zeichnete ein Bild der unsichtbaren Wege des illegalen Geldes, die sich wie Adern durch die legale Wirtschaft zogen. Falcone, der seine Fähigkeiten im Umgang mit Konkursfällen geschärft hatte, verstand die komplexe Natur dieser finanziellen Netzwerke besser als die meisten seiner Kollegen. Er war einer der ersten sizilianischen Richter, der erkannte, dass die Mafia keine lokale, sondern eine globale Bedrohung darstellte. Er überwand die Isolation der sizilianischen Justiz und baute entschlossen Arbeitsbeziehungen zu Kollegen aus anderen Ländern auf. Er wollte die globalen Dimensionen des Heroinhandels verstehen, die weit über die Grenzen Italiens hinausreichten. Ende 1980 führte ihn diese Vision in die Vereinigten Staaten. Falcone begann eine enge Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium. Diese Kooperation mündete in einige der größten internationalen Strafverfolgungsoperationen der Geschichte, darunter die bekannte Operation Pizza Connection. Die Ermittlungen weiteten sich aus, zunächst bis in die Türkei, einen entscheidenden Knotenpunkt für den Transport von Morphine Base, dem Zwischenprodukt zur Herstellung von Heroin, dann in die Schweiz, wo strenge Bankgeheimnisgesetze die Geldwäsche begünstigten, und schließlich nach Neapel, wo sich Schmuggelnetzwerke auf den Heroinhandel spezialisierten. Während Falcone seine Ermittlungen immer weiter ausbaute, eskalierte die Gewalt der Cosa Nostra in Palermo. Bereits Mitte der 1970er Jahre begann Salvatore Rina, genannt Totò, einen brutalen Feldzug, um die Vorherrschaft des Clans der Corleonesi innerhalb der Mafia zu sichern. Rina brach mit alten Mafia-Codes, ließ Frauen und Kinder ermorden und schreckte selbst vor der Tötung Unbeteiligter nicht zurück, um die Strafverfolgungsbehörden abzulenken. Seine Herrschaft markierte den Beginn einer beispiellosen Gewaltwelle. Zu ihren ersten prominenten Opfern gehörte Boris Giuliano, der Leiter der Polizeiermittlungseinheit für Heroinhandel. Er wurde 1979 ermordet. Wenige Monate später fiel auch Richter Cesare Terranova, ein bedeutender Anti-Mafia-Reformer und vorgesehener Leiter des Untersuchungsbüros, einem Attentat zum Opfer. Die Gewalt setzte sich 1980 fort. Im Mai wurde Carabinieri-Hauptmann Emanuele Basile, Giulianos Nachfolger bei den Ermittlungen gegen internationale Heroinnetzwerke, erschossen. Bereits einen Tag später unterzeichnete Staatsanwalt Gaetano Costa als einziger seines Büros 55 Haftbefehle gegen das Heroinnetzwerk des Spatola in Cirillo Gambino-Clans. Diese mutige Entscheidung besiegelte sein Schicksal. Am 6. August 1980 wurde Costa auf Anweisung von Salvatore in Cirillo ermordet. Bereits am folgenden Tag erhielt Giovanni Falcone Personenschutz, ein deutliches Zeichen dafür, wie gefährlich der Kampf gegen die Mafia geworden war. Auch Tommaso Buscetta geriet ins Visier der Corleonesi. Nachdem zahlreiche Angehörige seiner Familie im Zweiten Mafiakrieg ermordet worden waren und er selbst in Abwesenheit wegen Mordes verurteilt worden war, floh er im Januar 1981 nach Brasilien. Seine Flucht sollte sich später als entscheidender Wendepunkt im Kampf gegen die Cosa Nostra erweisen. 1982 richtete sich der Terror zunehmend gegen Politiker und Repräsentanten des Staates. Am 30. April wurde Pio La Torre ermordet, nachdem er ein bahnbrechendes Gesetz zur Beschlagnahmung von Mafiavermögen eingebracht hatte. Nur wenige Wochen später entsandte die italienische Regierung General Carlo Alberto dalla Chiesa nach Sizilien, um die Mafia zu bekämpfen. Doch auch er wurde am 3. September 1982 gemeinsam mit seiner Ehefrau in Palermo ermordet. Die öffentliche Empörung war enorm. 10 Tage später verabschiedete das Parlament schließlich das von La Torre initiierte Gesetz. Angesichts der anhaltenden Bedrohung und der zahlreichen Morde an Richtern und Polizisten erkannte Rocco Chinnici, dass einzelne Ermittler der Macht der Cosa Nostra nicht länger allein gegenüberstehen konnten. Deshalb gründete er in Palermo den informellen Anti-Mafia-Pool. Dieser Zusammenschluss stärkte die Solidarität. Giovanni Falcone war Teil dieser Gruppe, ebenso wie Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello und Leonardo Guanotta. Das Pool übernahm die kollektive Verantwortung für die Mafia-Ermittlungen. Mitglieder unterzeichneten Untersuchungsbefehle gemeinsam, ein Schutzmechanismus, der verhindern sollte, dass einzelne Richter wie Gaetano Costa isoliert zur Zielscheibe der Mafia wurden. Doch auch diese neue Strategie konnte Chinnici nicht schützen. Am 29. Juli 1983 wurde er durch eine Autobombe vor seinem Wohnhaus in Palermo ermordet. Nach seinem Tod übernahm Antonino Caponnetto die Leitung des Pools und führte dessen Arbeit weiter. Im Jahr 1985 verlor Falcone einen weiteren Freund, Antonio Cassarà, der die Polizeieinheit zur Jagd auf Flüchtige leitete, wurde ermordet. Trotz der ständigen Bedrohung arbeitete das Anti-Mafia-Pool weiter und legte die Grundlage für den späteren Gerichtsprozess, den sogenannten Maxi-Prozess, gegen die sizilianische Mafia. Der entscheidende Durchbruch kam durch Tommaso Buscetta. Nach seiner Festnahme und Auslieferung erklärte er sich bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Der Maxi-Prozess begann im Februar 1986 und endete im Dezember 1987. Ein eigens dafür errichtetes Bunkergerichtsgebäude neben dem Ucciadone-Gefängnis schirmte die Verhandlungen ab. Das Gebäude war so konzipiert, dass es selbst Raketenangriffen standhalten konnte. Im Inneren dieses massiven Bauwerks saß Tommaso Buscetta. Er war der erste sizilianische Mafia-Boss, der zum Informanten, einem sogenannten Pentito, wurde. 45 Tage lang lieferte er Falcone entscheidende Informationen. Buscetta erklärte die innere Funktionsweise und die hierarchischen Strukturen der Cosa Nostra, einschließlich des Führungsgremiums des Clans, auch genannt Cupola. Seine detaillierten Aussagen widerlegten die lange gehegte Behauptung, die Mafia sei nur eine lose Ansammlung von Banden. Vielmehr zeigte sich, dass die Spitze der Mafia in alle Verbrechen der Organisation verwickelt war, ein Konzept, das als Buscetta-Theorem bekannt wurde. Die Urteile fielen schwer. Von den 475 Angeklagten des Maxi-Prozesses wurden 338 verurteilt. Insgesamt wurden 2665 Jahre Gefängnisstrafen verhängt. Zudem erhielten 19 führende Mafia-Bosse lebenslange Haftstrafen, darunter Michele Greco. Die Flüchtigen Salvatore Rina und Bernardo Provenzano wurden ebenfalls, in Abwesenheit, zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach dem triumphalen Erfolg des Maxi-Prozesses ereilte Falcone eine herbe Enttäuschung. Man ernannte ihn nicht zum Oberstaatsanwalt in Palermo, ein Posten, den er sich gewünscht hatte. Stattdessen akzeptierte der neue Amtsinhaber die im Maxi-Prozess enthüllte hierarchische Mafia-Struktur nicht und versuchte Falcone auf Fälle wie häusliche Gewalt zu beschränken. Falcone war von dieser Feindseligkeit so frustriert, dass er über einen Rücktritt nachdachte. Gerüchte über seine Integrität, die in dieser Zeit gestreut wurden, beunruhigten ihn zutiefst. Sie griffen seine Glaubwürdigkeit an, die er sich so hart erarbeitet hatte. Am 20. Juni 1989 entdeckte ein Polizist einen mit Dynamit gefüllten Sack in der Nähe eines von Falcone gemieteten Strandhauses in Adaura. Der gescheiterte Anschlag, ein sogenannter Insider-Job, traf Falcone bis ins Mark. Er traf zu dieser Zeit die Schweizer Staatsanwälte Carla Del Ponte und Claudio Lehmann, die ihm bei Ermittlungen zu den Finanzbeständen der Mafia in der Schweiz halfen. Falcone glaubte, dass der Mordversuch nicht nur die Mafia, sondern auch Teile der Regierung betraf. Spätere Ermittlungen zeigten, dass Bruno Contrada, der ehemalige Polizeichef von Palermo, der mittlerweile zum Geheimdienst SISDE gewechselt war, einen Verdächtigen vor seiner bevorstehenden Verhaftung gewarnt hatte. Unbemerkt von Falcone unterbrach die Mafia ihre Bemühungen, ihn zu töten, während das Berufungsverfahren des Maxi-Prozesses lief. Die Mafia hoffte, dass die Verurteilungen aufgehoben würden, wie es in der Vergangenheit oft geschehen war. Spätere Ermittlungen zu den Morden an den Polizeibeamten Antonino Agostino und Emanuele Piazza, die für den Geheimdienst arbeiteten, zeigten, dass sie zuvor Bomben entschärft hatten. Erschöpft und frustriert durch die Feindseligkeit in Palermo, nahm Falcone im März 1991 einen Posten im Justizministerium in Rom an. Falcone sah seinen Wechsel nach Rom nicht als Kapitulation, sondern als taktischen Schachzug, um die Mafia besser bekämpfen zu können. Sofort bereitete er ein Dekret vor, das dazu dienen sollte, die katastrophalen Urteile von Richter Corrado Carnevale rückgängig zu machen. Carnevale, bekannt als der Urteilskiller, hatte zahlreiche Mafiosi aus dem Gefängnis entlassen. Das sogenannte Martelli-Dekret führte zur sofortigen Wiederverhaftung der Mafia-Bosse. In Rom begann Falcone mit der Restrukturierung des italienischen Staatsanwaltschaftssystems, schuf nationale und regionale Büros zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Sein Einsatz verhinderte, dass Richter Carnevale die Urteile des Maxi-Prozesses überprüfen konnte, was als massiver Schlag für die Mafia galt. Überraschend für viele entwickelte sich Falcones Umzug nach Rom zu einem vollen Erfolg. Die Mafia erkannte bald, dass Falcone in Rom noch gefährlicher war als in Palermo. 3 lange Jahre zog sich das Berufungsverfahren des Maxi-Prozesses hin. Juristen stritten in den Gerichtssälen, während Dutzende Mafiosi am 10. Dezember 1990 freigesprochen wurden. Die Cosa Nostra hoffte, die Vergangenheit würde sich wiederholen und die Urteile des Jahrhundertprozesses würden zerbröseln. Im August 1991 traf die Mafia eine brutale Entscheidung. Antonino Scopelliti, der die Regierung im letzten Berufungsverfahren des Prozesses vertreten sollte, wurde ermordet. Seine Ermordung sandte eine unmissverständliche Botschaft an alle, die sich der Organisation entgegenstellten. Trotz der düsteren Wolken der Korruption, die über Richter Corrado Carnevale kreisten, wurde er im Kassationsverfahren des Maxi-Prozesses von der zuständigen Kammer ferngehalten bzw. nahm nicht den Vorsitz ein. Dies war ein kleiner Sieg für die Integrität der Justiz. Dann, am 30. Januar 1992, fiel eine Entscheidung, die Sizilien erschütterte und die Mafia ins Mark traf. Der oberste Gerichtshof in Rom bestätigte die Verurteilungen des Maxi-Prozesses und annullierte die meisten Freisprüche des Berufungsverfahrens. An jenem Wintertag zerplatzten die Hoffnungen der Corleonesi wie Seifenblasen. Die Bestätigung der Urteile war ein verheerender Schlag für das Prestige und die langjährige Strategie der Mafia. Salvatore Rina, der Capo dei Capi, hatte seine Hoffnungen fest auf den langen Berufungsprozess gesetzt, der in der Vergangenheit so oft verurteilte Mafiosi freigelassen hatte. Wochenlang hatte Rina seine Mordkampagne gegen Staatsbeamte ausgesetzt, wartete auf das vermeintlich günstige Urteil. Nun stand er vor einem Trümmerhaufen seiner Pläne. Der Rat der obersten Bosse, angeführt von einem wütenden Salvatore Rina, reagierte mit einer kalten Anweisung. Sie ordneten die Ermordung von Salvatore Lima an. Lima galt als Verbündeter von Giulio Andreotti und hatte aus Sicht der Mafia versagt, die Organisation nicht ausreichend geschützt. Am 12. März 1992 töteten Mafiakiller ihn auf offener Straße. Doch Rinas Rachedurst war ungestillt. Er ordnete an, Giovanni Falcone zu ermorden, um ein Zeichen der Macht der Mafia in Sizilien zu setzen. Falcone, der Architekt des Maxi-Prozesses, sollte für seine Erfolge bezahlen. Rina beauftragte Giovanni Brusca persönlich mit der Tötung Falcones. Der Anschlag, so Rinas ausdrückliche Forderung, sollte auf der Autobahn A29 erfolgen, jener Straße, die Falcone wöchentlich auf seinem Weg nach Hause nutzte. Nach den brutalen Morden an Giovanni Falcone und Paolo Borsellino begann eine massive Razzia gegen die Mafia. Salvatore Rina, der die Ermordung der Richter anordnete, wurde am 15. Januar 1993 gefasst. Bis zu seinem Tod im Jahr 2017 verbüßte er eine lebenslange Haftstrafe. Dutzende Mafiosi verurteilte man wegen ihrer Beteiligung an Falcones Ermordung ebenfalls zu lebenslanger Haft. Berichte aus dem Jahr 2019 deuteten darauf hin, dass John Gotti von der Gambino-Familie einen Sprengstoffexperten zur Unterstützung der Corleonesi bei der Anschlagsplanung entsandt hatte. Zu Ehren der beiden Richter trägt der internationale Flughafen Palermo heute den Namen Falcone Borsellino. Er beherbergt zudem ein beeindruckendes Denkmal. Auch an der FBI National Academy in Virginia steht ein Denkmal für Falcone. Es ehrt seine entscheidenden Beiträge im sogenannten Pizza Connection Fall. Giovanni Brusca wurde 1996 festgenommen und wegen seiner Beteiligung an zahlreichen Morden, darunter dem Attentat von Capaci, zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit der Justiz wurde er am 31. Mai 2021 unter Auflagen freigelassen.